Eine zerstreute Welt. Und wir leben in dieser. Und zur Zeit meiner Berufung, das war sehr aufregend für mich, quasi mein erster Kontakt mit dem Konzept, dass es einen allmächtigen Gott gibt, das war sehr faszinierend. Es eröffnete mir unbeschreiblich neue Wege, um die Umstände in dieser Welt zu erklären. Aber es warfen sich natürlich auch viele neue Fragen auf. Und mit einmal fand ich heraus, dass es einen Gegenspieler gab. Und zwar Satan, den Teufel. Und der hatte einen aktiveren Teil in dieser ganzen Geschichte, als ich mir das zuvor überhaupt erträumen konnte. Und ich habe seither oft die Frage gestellt, wie es möglich ist, dass so viele verschiedene Menschen in verschiedenen Glaubenskonstrukten gefangen sind. Ja, und wie schafft man es, bei Bedarf Menschen in einen zentralen Gedanken zu lenken und zu steuern? Und wie war es möglich für einzelne Individuen, so viele nach ihrer Pfeife tanzen zu lassen? Ja. Und ist es nach menschlicher Art überhaupt möglich, Massen zu steuern? Und wenn ja, wie funktioniert das? Und je mehr ich forschte, umso häufiger ging mir ein, dass ich auch Opfer dieser ganzen Ablenkung der Welt geworden war. Und es oblag einzig Gott, einem die Augen zu öffnen für das offensichtlich Tatsächliche. Und zwar, dass wir uns nach seinen Geboten richten sollten. Und andererseits musste ich auch erkennen, dass es ebenso prinzipielle Vorgehensweisen gibt, die dafür sorgen, dass die Menschen oder dass die Massen an Menschen kontrolliert und gefangen gehalten sind. Also mich hat interessiert, wie es Menschen schwer gemacht wird, nach weltlichem Verständnis sich aus Strömungen zu befreien. Und warum schließen sich Menschen zusammen und haben einen gemeinsamen Gedanken und verfolgen diesen zentral auf ein Ziel hin? Welche Mechanismen sorgen dafür, dass sie einem zentralen Glaubenskonstrukt folgen? Und die Antworten sind Zerstreuung und Ablenkung. Das sind zentrale Instrumente dafür. Ja. Und wir werden auf so vielen Ebenen, wenn wir abgelenkt und manipuliert. Es gibt viele Reiche und Regierungen, und das haben wir im Laufe der Zeiten gesehen. Verschiedene Formen von Massenmanipulation wurden von ihnen eingesetzt, um Stabilität zu schaffen. Und seitdem der Mensch über die Jahrhunderte immer wieder Könige und Anführer erwählte, seitdem haben diese es immer wieder anhand von ständig sich weiterentwickelnden Strategien geschafft, die Leute in Gehorsam zu bringen. Durch Propaganda, durch Kontrolle der Information, durch Ritualisierung und durch Idealisierung und durch das Fördern von nationalen und ethnischen Identitäten. Und bekannteste Beispiele sind zum Beispiel das Römische Reich. Das Römische Reich nutzte Propaganda, um die Errungenschaften des Imperiums zu glorifizieren und die Loyalität der Bürger zu fördern. Darstellungen von Siegen und Kunst im Theater trugen dazu bei, dass sie ein starkes Bild und eine überlegene Zivilisation darstellten. In Deutschland der 1930er bis 1940er Jahre sowie in der Sowjetunion haben die Regime umreichende Propaganda hervorgerufen, um die Ideologie des Nationalsozialismus und der kommunistischen Ideologie zu fördern und auch zu verbreiten. Und dies umfasste auch die Kontrolle der Medien, der Schulen und sogar der Kunst, um eine homogene nationalsozialistische Identität zu schaffen oder eine homogene sowjetische kommunistische Identität. Ja, und Psychologie war zum Beispiel hier ein zentrales Instrument. Das Osmanische Reich hingegen, hier wurden verschiedene ethnische und religiöse Gruppen bewusst gefördert und manipuliert, um ein Gleichgewicht zwischen diesen zu schaffen, um Aufstände zu verhindern. Also diese frühgeschichtlichen Beispiele zeigen, dass Massenmanipulation ein weit verbreitetes und bei den Regierenden sehr gern gesehenes Instrument war und das oft erfolgreich eingesetzt wurde. Sie verwenden wohl gewisse Techniken, um die Oberhand zu behalten. Und wenn die Herrscher planlos und ohne jegliches Wissen über die richtigen Techniken vorgehen würden, würde Chaos herrschen auf der Weide und die Massen der Menschen, die würden oft wie Schafe in alle Himmelsrichtungen verstreut werden. Jetzt die Frage an Sie, was meinen Sie, gibt es das heute noch? Gibt es immer noch Massenmanipulation in unserer modernen Zeit? Einige nicken hier. Da muss ich auch dazu nicken, das stimmt. Da ist die Frage wieder, können wenige die Massen an Menschen manipulieren, ohne dass wir davon Wind bekommen? Oder wer gibt ihnen tatsächlich die Autorität, so etwas zu bewerkstelligen? Und vor allem, gibt es konkrete Beispiele dafür? Und das werden wir jetzt zusammen erörtern. Kommen wir zuerst zu der Person von Avraham Noam Chomsky. Hier ein Überblick. Chomsky, geboren am 7. Dezember 1928, ist ein amerikanischer Linguist, Philosoph, Sozialkritiker und politischer Aktivist, der zu den einflussreichsten Denkern des 20. Jahrhunderts und 21. Jahrhunderts geführt hat oder zählt. Er ist weithin bekannt für seine Beiträge in der Linguistik, insbesondere die Entwicklung der Transformationsgrammatik, die revolutionierte, wie Sprache und deren Struktur verstanden werden kann. Besonders relevant für seine Ansichten von Massenmanipulation sind die Strategien, die Mächtige verwenden, um die öffentliche Meinungen zu beeinflussen. Massenmanipulation und die Rolle der Medien wird durch Chomsky so argumentiert, dass moderne Gesellschaften von einer Massenmanipulation betroffen sind, die durch die Kontrolle der Informationsflüsse und der Mediengesellschaft ermöglicht wird. Seiner Meinung nach sind die Medien nicht nur passive Überträger von Informationen, sondern sie sind aktive Teilnehmer am Prozess der Meinungsbildung. Diese Manipulation geschieht durch verschiedene Mechanismen, von der selektiven Berichterstattung bis hin zur Verzerrung und der Ignorierung bestimmter Themen, die möglicherweise nicht im Interesse der Regierenden sind. Ebenso sollte auch die moderne Musikindustrie in diesem meinungsbildenden Apparat einbezogen werden. Also, wenn man sich die heutigen Musikvideos anschaut oder hört, welche Texte dort vermittelt werden, kann man sich ja denken, wie die Menschen darauf reagieren, nach ihrem Verhalten heutzutage. In seinem einflussreichen Werk Manufacturing Consent, The Political Economy of the Mass Media, also gemeinsam mit Edward Herman verfasst, beschreibt Chomsky ein Modell, das als Propagandamodell bezeichnet wird. Dieses Modell legt dar, wie Nachrichten und Informationen in den Massenmedien durch eine Vielzahl von Faktoren gefiltert wird, darunter Werbeeinnahmen, Eigentumsverhältnisse und politische Interessen. Chomsky und Herman argumentieren, dass diese Faktoren dazu führen, dass die Medien im Wesentlichen ein Instrument der Mächtigen sind, das dazu führt, dass das öffentliche Bewusstsein in eine Richtung zu lenken ist, die mit den Interessen der Eliten übereinstimmt. Und Chomsky, er identifiziert mehrere Strategien dieser Manipulation, die von Regierungen und Unternehmen eingesetzt werden, um die öffentliche Meinung zu steuern. Ja, es geht vielfach um Desinformation und Kontrolle von Narrativen. Und durch gezielte Desinformation und dieser Kontrolle wird die Wahrnehmung der Menschen über Ereignisse und Themen stark beeinflusst. Regierungen und Institutionen nutzen Medienberichte, um ihre Sichtweise darzulegen, während alternative Perspektiven oft unterdrückt werden oder marginalisiert werden. Jüngste Narrative sehen wir zum Beispiel oft in der grünen Kulturrevolution, im Kampf gegen den menschengemachten Klimawandel, gefördert durch Aushängeschilder wie Greta Thunberg. Kennen Sie alle? Nö. Also ein strategischer O-Ton ist es, die Aufmerksamkeit umzukehren, hin in eine andere Richtung. Und jeder Zauberkünstler oder Mentalist oder Hütchenspieler oder Trickbetrüger oder Taschendieb, ja, der macht sich davon Gebrauch, die Aufmerksamkeit auf etwas anderes ohne Relevanz zu lenken, damit alles Relevante unentdeckt bleibt oder beziehungsweise um den Geist des Publikums zu beschäftigen, damit diese nicht anfangen zu denken. Wenn wir als Beispiel unseren Blick auf Europa richten, nachdem die Corona-Krise Anfang des Jahres 2022 ein wenig an Fahrt verlor, da kam die Ukraine-Krise zur Füllung der Headlines und daraus entwickelte sich dann die sogenannte Gaskrise, die erneut das Gehirn nicht zur Ruhe kommen ließ. Und ja, für viele sind Ablenkungen unsichtbar. Das wissen wir spätestens seit 2020. Und 2022 zum Beispiel hieß es dann auch Manege frei für die Affenpocken. Und Medien, die, bevor sie essentielle Fragen beantworten können, stellen sich bereits dort in die Position, dass sie für Panik sorgen. Und des Weiteren gehört auch dazu eine Desinformationsstrategie: erzeuge Probleme und liefere die Lösung. Wie zum Beispiel der Klassiker, das ist mein Beispiel: Sie sind Ladenbesitzer, es kommt jemand, es bedroht Sie, Sie wollen kein Schutzgeld zahlen. 2 Tage später kommt jemand rein, schlägt den ganzen Laden zusammen. Und der gleiche Mensch kommt wieder und sagt: Das würde dir nicht passieren, wenn du uns bezahlst. Ja, Ablenkung ist ein zentrales Mittel der Massenmanipulation und Ziel ist es der Ablenkung, die Öffentlichkeit von wichtigen Themen, indem irrelevante und unterhaltsame Informationen in den Vordergrund gerückt werden, dass die relevanten Themen in den Hintergrund rücken. Chomsky hebt hervor, dass die Berichterstattung über diese Skandale und Sensationsnachrichten häufig von drängenden und sozialen und politischen Antworten und Fragen ablenkt. Die Fragen bleiben sehr häufig unbeantwortet und beantworten Sie sich selbst mal die Frage: Wie viel Information nimmt ein Mensch heutzutage überhaupt auf? Wie überlastet sind wir eigentlich? Und wir wissen anhand von psychologischen Experimenten, dass der Mensch ca. 11 bis 60 Bit pro Sekunde an Informationsmenge verarbeiten kann. Jetzt der Vergleich. Tatsächlich strömen aber heute durch die Digitalisierung im Durchschnitt 11 Millionen Bit pro Sekunde auf unser Gehirn ein. 11 Millionen Bit. Und wenn wir so wenig wie 11 bis 60 Bit pro Sekunde bewusst verarbeiten können, was nimmt dann unser Gehirn bewusst auf? Hoffentlich das, was wichtig ist. Oder was meinen Sie dazu? Wenn Ihr Gehirn bombardiert wird mit vielen herausragenden, interessanten, attraktiven Informationen und Sie nicht über die Fähigkeit verfügen, die irrelevanten Distraktoren etwas entgegenzusetzen, dann wird sich Ihr Verstand in sein Schicksal ergeben und wird dann die vielen Informationen nutzen und sich dem Ganzen einfach hinzugeben. Der bewusste Teil des Verstandes, der kollabiert und der unterbewusste Teil, der wird überflutet. Und was dann passiert, ist ganz interessant. Wir werden dann zu Sklaven unserer Reize. Reizüberflutung ist heute eine Seuche geworden. Heutzutage könnten wir in unserer digitalen Überflusswelt den unterschwelligen Einflüssen dieser diversen Informationen kaum entkommen, wenn wir uns nicht bewusst tagtäglich und ständig dafür entscheiden. Und unser Verstand, der ist nicht dafür gemacht, eine solche Flut an Informationen in so kurzer Zeit bewusst aufzunehmen. In Johannes 15 erklärt uns Jesus zum Beispiel die Gefahr der Ablenkung anders. Dort lehrt er seine Jünger, dass jeder, der in ihm bleibt, viel Frucht bringen kann. Und in diesen Abschiedsreden in Johannes 14 bis 16 erfahren wir, dass diejenigen, die in Christus bleiben und ihre Aufmerksamkeit auf ihn richten, alles tun können. Alles, alles tun können. Doch diejenigen, die sich der Ablenkung dieser Welt hingeben, da hat Christus auch was zu sagen. Und das lesen wir in Offenbarung 3. Schlagen wir gemeinsam auf, unsere erste Stelle. Offenbarung 3 beginnt in Vers 14. Und da hat Christus klare Worte. Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe: Das sagt man, oder das sagt, der Amen heißt, der treue und der wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst: Ich bin reich und ich habe genug und brauche nichts, und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold kaufst von mir, das im Feuer geläutert ist, damit du reich würdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige sie. So sei nun eifrig und tue Buße. Sieh, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Also, ich bin mir sicher, wir alle besitzen den philadelphischen Geist. Aber machen wir uns deswegen trotzdem bewusst, dass wir Gefahren unterliegen, Ablenkungen dieser Welten, ja, unter deren Einfluss stehen zu können, wenn wir nicht aufpassen. Des Weiteren Schlagen wir 1. Timotheus 4, Vers 16 auf. Hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in diesen Stücken. Denn wenn du das tust, wirst du dich selbst retten und die, die dich hören. Das ist auch interessant. Also man wird sich nicht nur selbst retten, sondern wenn wir alle zusammen in der Lehre beharren, dann werden wir auch die retten, die uns hören. Vielleicht auch durch unser Beispiel, durch unser Lebensbeispiel. Ja, sofern wir uns um das richtige Gedankengut kümmern und danach handeln, können wir die Sicherheit haben, dass Gott uns durch diese verwirrte Welt sicher leitet. Und wir alle müssen ein auf die Bibel fundiertes Unterscheidungsvermögen in diesem Leben anwenden und bestimmen, wer oder was uns in unserem Glaubensweg unterstützt und wer oder was nicht. Und hier noch eine kurze Zusammenfassung, wie wir bereits hören durften, feststellen durften, wo weitestgehend versucht wird, uns durch die Einflüsse dieser Welt uns vom eigentlichen Ziel abzulenken, kommt es tatsächlich darauf an, wem wir folgen. Volker Pispers kennt vielleicht einige. Das ist ein bekannter Kabarettist und der hat im Höhepunkt der Corona-Zeit in Deutschland seine Karriere beendet. Und der bekannteste Spruch von Volker Pispers war: Wenn der Feind bekannt ist, hat er Tagstruktur. Ja, ein großes Thema und zentraler Kernpunkt von Manipulation ist die Schaffung von Feindbildern. Chomsky, der argumentiert, dass das Finden von Sündenböcken oder von Feindbildern, sei es in Form von Ländern, Ideologien oder ethnischen Gruppen, das ist eine gängige Strategie, um die Bevölkerung zu einen und von inneren Problemen abzulenken. Diese Strategie, die wird oft benutzt, um Kriege zu rechtfertigen und die öffentliche Stimmung oder Zustimmung für aggressive Maßnahmen zu sichern. Das sehen wir zum Beispiel auch anhand des Feindbildes der Russen, dass wir die Ukraine verteidigen sollten. Mit Waffen. Frieden. Durch Waffen. Also Christus ist eindeutig über das Thema. Gott verurteilt Krieg. Egal wie er geführt wird. Mit Waffen oder mit Worten. Hass tötet. Und vielmehr sollten wir zusehen, dass wir Boten des Friedens sind. Dazu die nächste Stelle in Lukas 6, angefangen in Vers 27. Lukas Kapitel 6, Vers 27 bis 28. Aber ich sage euch, die ihr zuhört, und hören sie alle zu. Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen, und bittet für die, die euch beleidigen. Das können Sie auch nachlesen in der Parallelstelle in Matthäus 5, Vers 43 bis 45. Und wie Sie sehen, der Mensch wird in dieser Welt dazu angehalten, sich feindlich gegen seinesgleichen zu verhalten und übernimmt eine Grundhaltung der Abneigung und des Misstrauens. Und das ist furchtbar. Eine weitere Strategie ist es, logische Reflexion durch irrationale Emotionen zu ersetzen. Und es gibt ein Schreiben von der Bundesregierung, wo drin steht: Kommuniziere emotional und treffe sie direkt ins Unterbewusstsein. Also idealerweise geschieht das durch Angst und jüngste Beispiele erlebten wir, als wir den Medien gefolgt sind, während der Gesundheitskrisenjahre 2020 bis 2022. Und da sagte man uns auch ständig Folgendes: Wir werden in allen Ländern eine Überforderung der medizinischen Kapazitäten erleben. Und insofern ist es wichtig, jetzt alles zu tun, was uns die Behörden aufdiktieren. Also Sebastian Kurz, der ehemalige Bundeskanzler Österreichs, sagte dies mit den folgenden Worten: Wir haben in Italien und in Spanien die Situation, dass so viele Menschen sterben werden, dass sie nicht mehr wissen, wo sie die Leichen hinbringen sollen. Wir werden auch in Österreich bald die Situation haben, dass jeder irgendjemanden kennt, der an dem Virus verstorben ist. Jens Spahn, kennen Sie auch, der ehemalige Gesundheitsminister Deutschlands, der formulierte es so: Wahrscheinlich wird am Ende des Winters so ziemlich jeder in Deutschland geimpft, genesen oder gestorben sein. Es ist tatsächlich so. Zitat Ende. Ja, gehen wir etwas weiter zurück und erinnern wir uns an die Anfänge einer der bekanntesten Jugendbewegungen dieser Epoche, Fridays for Future, kennen Sie, glaube ich. Ja, mit der Rede vor dem UN-Klimagipfel 2018 im polnischen Katowice herrscht ein rauer Ton. Man teilte hart aus. Die Strafpredigt hielt den 190 Anwesenden und Regierungsvertretern nicht etwa ein gestandener US-Sekretär oder UN-Sekretär oder Präsident, sondern ein kleines, schmächtiges 15-jähriges Mädchen. Die Schwedin Greta Thunberg setzte medienwirksam die Publikumsbeschimpfung ein, um das Ziel des moralischen Drucks auf die Bevölkerung zu erhöhen. Sie hat über die kommenden Jahre ebenso Reden geschwungen, und zwar angsteinflößende. Und wie man weiß, ist eine gute angsteinflößende Rede der Schlüssel zur Manipulation. So dass wir in Europa vor allem tausende Kinder erleben durften, die in Angst versetzt waren und fahnenschwingend auf die Straße gelaufen sind. Ja, Angst kann nur erzeugt werden, wenn Unwissenheit im Spiel ist. Ergo, die Förderung von Ignoranz ist maßgeblich für ein gesteigertes Angstpotenzial. Oder man kann sie auch direkt dazu auffordern, ignorant zu sein. Lothar Wieler, der sagte auch, und ich zitiere: Diese Regeln werden wir noch monatelang einhalten müssen. Ja, das sind die Standards, die überhaupt nie hinterfragt werden sollen. Abstand halten, Handyhygiene und dort, wo wir Abstand nicht halten können, zusätzlich Alltagsmasken oder Mund-Nasen-Schutz tragen. Und das gilt für drinnen und für draußen. Also das ist die Grundregel, die dürfte und sollte niemand mehr in Frage stellen. Das sollten wir einfach so tun. Ich sehe schon schüttelnde Kopf. Ja, Corona hin oder her. Ich habe auch unter Corona gelitten. Meine Eltern, es gab hier einige in der Gemeinde, die auch das Problem hatten. Wir haben viel durchmachen müssen, aber eines haben wir festgestellt: Man hat versucht, uns die ganze Zeit Angst einzuflößen. Und das war die eigentliche Krux der Sache. Aber die Erzeugung von Angst, die darf uns nicht interessieren. Eine feste Verbindung zu Gott und dem Vater, Jesus Christus, dem Vater und Jesus Christus, das ist von unbedingter Notwendigkeit. Um überhaupt durch diese von Angst zerfressene Welt zu manövrieren. Und die Schaffung und Verstärkung von Angst, das ist ein weiteres effektives Mittel, das oft verwendet wird, um die Akzeptanz von Maßnahmen zu fördern, die die individuelle Freiheit einschränken soll und die Macht von Institutionen stärken soll. Angesichts von Bedrohungen, seien sie real oder eingebildet, neigen Menschen dazu, autoritären Maßnahmen gegenüber aufgeschlossener zu sein, wenn sie in Angst sind. 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 18. 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Konsumerismus und die Auflösung kritischen Denkens sind wiederum kritische Punkte. Chomsky, der betont auch die Rolle des Konsumerismus in der Massenmanipulation, der dazu führt, dass Individuen von kritischen und politischen Überlegungen abgelenkt werden, indem Menschen dazu ermutigt werden, sich auf materielle Güter und Unterhaltungen zu konzentrieren, wird die Fähigkeit zum kritischen Denken, der Analyse und der Reflexion eingeschränkt. 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17. 1. Johannes 2, angefangen Vers 15. Habt nicht die Welt lieb, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, hat in dem ist nicht die Liebe des Vaters, denn alles, was in der Welt ist, des Fleischeslust und der Augenlust und hochwertiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Moderne Unternehmen wie Meta oder Google, das sind nur die Spitze des Eisbergs, eines Industriekomplexes, der heute die ganze Welt in seinen Fingern hat. Strategie der heutigen Tech-Companies ist: Kenne den Menschen besser, als er sich kennt. Und nicht nur Google, Meta und Co. wollen alles von ihnen wissen, und ich meine wirklich alles, Auch die Regierungen, die sind ganz heiß drauf zu erfahren, wie sie ticken. Wenn man diese Informationen hat, ist man der Bevölkerung ein Stückchen voraus. Während der Corona-Krise war es der grüne Pass, dessen Einführung weltweit von etlichen Regierungen begrüßt wurde. Die Einführung eines zentralisierten digitalen Speichersystems kann verschiedene negative Auswirkungen auf die Menschen haben, insbesondere wenn es um Missbrauch geht. Und hier sind einige potenzielle Risiken. Man könnte eine große Menge an persönlichen Informationen beherbergen. Bei einem Missbrauch, wie etwa einem Datenleck oder Cyberangriff, könnten sensible Daten von Tausenden oder Millionen von Menschen in die falschen Hände geraten. Solche Systeme, die bieten die Möglichkeit zur umfassenden Überwachung der Bevölkerung. Missbrauch könnte in Form von staatlicher oder privater Überwachung erfolgen, was zu einem Verlust von Privatsphäre oder persönlicher Freiheit führen kann. Es könnte bestimmte Gruppen von Menschen diskriminiert werden, sei es aufgrund von Gesundheitsdaten oder finanziellen Informationen oder persönlichen Verhaltensweisen oder religiöser Ausrichtung. Dies geschieht bereits in Ländern wie China. Im Falle eines Missbrauchs könnten die gespeicherten Daten manipuliert oder missinterpretiert werden. Und die ständige Angst, überwacht und verfolgt zu werden, das kann auch psychologische Auswirkungen auf die Menschen haben und deren Verhaltensweisen ändern. Um die Risiken zu minimieren, sind strenge Datenschutzrichtlinien, Transparenz und eine verantwortungsvolle Handhabung der Daten erforderlich, um das Vertrauen der Öffentlichkeit zu erhalten und die Rechte der einzelnen Personen zu schützen. Aber sind wir mal ehrlich, wenn eine Regierung solche Macht besitzt, würde sie das zum Positiven verwenden? Ich sehe da ein großes Problem, dass es wirklich zu einer Zweiklassengesellschaft kommt und in den verschiedenen Bereichen. Es gibt massive wirtschaftliche Interessen, die gerne solche Daten hätten. Chomsky hat durch seine kritische Analyse die Medienlandschaft und die Mechanismen der Massenmanipulation hat ihr wertvolle Einsichten und Werkzeuge bereitgestellt, um die Dynamiken von Macht und Kontrolle zu verstehen. Seine Arbeit fordert die Öffentlichkeit auf, skeptisch gegenüber den Informationen zu sein, die sie konsumieren, und ermutigt ein aktives Engagement im politischen Prozess. Das sei dahingestellt. Chomskys Ideen, die sind nicht nur relevant für die Medienkritik, sondern auch für das Verständnis der gesellschaftlichen Kräfte, die die individuelle Perspektive und das Verhalten formen. Er hat sich die Mühe gemacht, auf dem Gebiet der Massenmanipulation zu forschen, und herausgekommen sind seine berühmten Strategien, die ich aber nicht einfach runterbeten möchte, sondern ich wollte eigentlich aufzeigen, wie wir oder wie jeder Einzelne von Ihnen sich vor den Auswirkungen schützen kann. Und die Konsequenz all dieser Verwirrung ist überall zu sehen. Je mehr sich die Menschen auf all diese Ablenkungen einlassen, desto weiter entfernen sie sich vom Wesentlichen. Und das ist Gott. Und leider sind wir inmitten eines Prozesses, der sich nicht mehr umkehren lässt. Und nur ein direktes Eingreifen Gottes kann das Individuum davon befreien, beeinflusst zu werden. Und Gott ist deutlich hier in seinen Worten. Schlagen Sie auf Hosea Kapitel 4, Vers 6. Hosea 4, Vers 6. Und hören wir, was Gott zu sagen hat. Doch mein Volk ist dahin, weil es ohne Erkenntnis ist. Weiter in Vers 12. Mein Volk befragt sein Holz und sein Stab soll ihm antworten. Denn der Geist der Hurerei verführte sie, dass sie mit der Hurerei ihrem Gott weglaufen. Hosea 5, Vers 4. Ihre bösen Taten lassen nicht zu, dass sie umkehren zu ihrem Gott. Denn sie haben einen Geist der Hurerei in ihrem Herzen und den Herrn kennen sie nicht. All diese Erscheinungen der Ablenkung dienen leider dem Zweck, dass der Mensch von Gott getrennt bleiben soll. Aus eigener Kraft ist es dem Individuum unmöglich gemacht, Gottes wahre Natur zu erkennen und ihr zu folgen. Und Gott schenkt uns durch seinen Geist ein Bewusstsein, um den manipulativen Verhalten dieser Welt entgehen zu wollen. Wenn wir ihm gegenüber gehorsam werden und ihn im Gebet um Weisheit bitten, um mehr Erkenntnis und in Stärke in seinem Wort. Gott gibt die nötigen Werkzeuge. Verstehen Sie auch, dass je weniger wir gehorsam oder je weniger gehorsam jemand zu Gott ist, desto eher kann Satan diesen dann benutzen, um zum Zwecke der Täuschung und der Ablenkung auf seine Weise zu fungieren. Epheser 2, Vers 2. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt, unter den Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Das ist eine sehr bekannte Stelle. So wie Jesus Christus seinem Vater gehorsam war, bin ich der festen Überzeugung, dass auch wir ihm gehorsam sind. Sie bezeugen Sie es heute hier mit der Teilnahme an dieser Sabbatversammlung oder dass Sie uns über den Livestreams zuhören. Und Sie haben nicht durch diese Zerstreuung dieser Welt sich ablenken lassen und Sie sind auch zu der Überzeugung gelangt, es sei wichtiger, Gottes festgesetzte Zeiten einhalten zu wollen, wie seine Sabbate oder seine jährlichen heiligen Festtage, die wir auch gerade eben begangen haben, weil nämlich die Sabbate auch heute verbindlich sind. Das antike Israel sowie Juda, die sind dafür gestraft worden, Gottes Gebote missachtet und die heiligen Sabbate entweiht zu haben. Damals wie auch heute haben sich nicht nur das Volk Israel ablenken lassen und manipulieren lassen vom wahren Gott weg. Gott ist heute so wie damals sehr verärgert darüber, über das Verhalten der Menschen, besonders was die modernen Nachfahren der Häuser Israel und Juda betrifft, die die Sabbate mit Füßen treten. Und darüber wird Gott sehr bald richten. Gott erwartet von ihnen, im Geist und in der Wahrheit angebetet zu werden. Und das lesen wir in Johannes 4, Vers 24. Wenn sie nach seinen Geboten handeln und sich nach und nach aus den Verstrickungen dieser Welt entfernen, macht es ihnen Gott möglich, ihn mehr und mehr kennenzulernen. Wollen sie von ihm anerkannt und angenommen werden? Sie können kein Teil der Familie Gottes sein. Und Gott wird kein Teil ihres Lebens sein, solange sie nicht seine Gebote, einschließlich der wöchentlichen wie der jährlichen Sabbate, halten und ihm in der Gesamtheit folgen. Jesus Christus ist der Herr des Sabbats und er sagt uns: Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Johannes 14, Vers 15. Denken wir auch an 1. Johannes 5, Vers 3. Denn das ist die Liebe zu Gott oder die Liebe Gottes, richtig gesagt, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Gott sieht nicht auf die Person. Das sehen wir in Apostelgeschichte 10, Vers 34. Und jeder soll ihm gehorsam sein. Lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Prediger 12, Vers 13. Und dies gilt nun für unsere Zuschauer, die nachträglich einschalten sollten, außerhalb unserer Live-Übertragung, die sie vermutlich noch nicht ganz die nötige Ernsthaftigkeit bereithalten mögen. Wenn Sie Gottes wöchentliche Sabbate und jährlichen Sabbate noch niemals oder nur teilweise gehalten haben, es ist nun die Zeit, damit zu beginnen. Schauen Sie sich die Stelle in Hebräer 3, Vers 7 bis 11 an. Und sobald Sie damit begonnen haben, werden Sie Freude und inneren Frieden verspüren, so wie Sie ihn noch niemals verspürt haben. Gott verspricht, dass sie ihn finden werden, wenn sie ihn von ganzem Herzen und von der ganzen Seele suchen werden. Das lesen wir in 5. Mose 4, Vers 29. Auch für jene, die bereits einmal den wöchentlichen oder die jährlichen Sabbate gehalten haben, von der einst erkannten Wahrheit doch abgewichen sind, ist es jetzt Zeit, zurückzukehren und wieder zur Wahrheit zu folgen. Hesekiel 33, Vers 14 bis 16. Und Gott wird sie annehmen. Er wird sehr freudig darüber sein, wenn sie zu ihm zurückkehren möchten. Und so spricht er in Sacharja 1, Vers 3: Kehrt euch zu mir, so will ich mich zu euch kehren, Aber diese Entscheidung, die liegt bei ihnen. Und nicht nur Gott, sondern auch wir möchten, dass sie die richtige Entscheidung treffen.